Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge in unserem Podcast. Heute haben wir wieder ein spannendes Startup mit dabei, ein Interview mit dem lieben Julian. Er ist Co-Founder der Firma Happy Ocean Foods. Ja, der ein oder andere mag das Unternehmen schon kennen, weil sie bei der Höhle der Löwen waren in der Sendung im Sommer 2022. War die Ausstrahlung. Insofern, wer da nochmal reinschauen möchte, kann natürlich da auch nochmal die Mediatheken besuchen. Ich fand das Interview schon mal sehr spannend, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Companisto, hier geht es darum, auch Startups zu finanzieren, also richtig Anteile am Unternehmen zu erhalten und zu erwerben und dann am Erfolg, aber auch am Risiko mit teilzuhaben. Das geht recht einfach. Companisto, einfach unseren Link unten in den Shownotes anklicken und dann direkt anmelden. Dann kann es auch schon losgehen und ihr könnt natürlich da breit streuen in diverse Startups dieser Zeit mit tollen, innovativen Ideen und heute mit Happy Ocean Foods mit einem Impact, den ich, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Also, jetzt viel Spaß mit dem Interview. Dann sage ich herzlich willkommen, lieber Julian, du bist Co-Founder von Happy Ocean Foods. Stell dich kurz unserer Community vor. Wer bist du, was machst du und was ist euer Vorhaben, euer Unternehmen?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Genau, ich bin einer der Mitgründer von Happy Ocean Foods. Wir sind ein Food-Tech-Startup aus München und wir entwickeln und vertreiben pflanzliche Alternativen zu Fisch- und Meeresfrüchten. Ganz konkret sind das zum Beispiel unsere Shrimps. Das war das erste Produkt. Die basieren auf Algen und auf Sojaprotein. Und jetzt haben wir auch einen Thunfisch und der basiert zum Beispiel auf Erbsenprotein. Und wir versuchen einfach bei diesen Produkten dem Original ziemlich nahe zu kommen, sodass man eben keinen Nachteil hat als Fischkonsument oder Flexitarier, was unsere Zielgruppe ist, also keine Veganer. Ich bin auch selbst kein Veganer, sondern ich versuche einfach Produkte zu entwickeln, die auch mir schmecken würden und die für mich ein guter Ersatz sind zu eben vor allem ja so solchen gefährdeten Arten wie eben Thunfisch oder auch den Garnelen, wo es einfach so eine starke Überfischung gibt, dass es wirklich notwendig ist, dass wir hier auch mal zu Alternativen greifen.
Ja, das klingt sehr gut. Ich kann mich total damit identifizieren. Also ich kann das total nachvollziehen, weil großes Problem. Und da eine schöne Lösung zu finden, ist natürlich eine tolle Sache. Aber wie kommt ihr eigentlich darauf?
Ja, das ist ein längerer Weg. Also da saß ich jetzt auch nicht da und plötzlich hatte ich den Aha-Moment. Es hat sich eigentlich durch meinen Werdegang so entwickelt. Ich habe schon damals neben dem Studium mich immer viel mit Ernährung beschäftigt, aber es war eher so ein Hobby und habe eigentlich klassisch BWL studiert. Aber ich habe dann gemerkt in dem ersten Job nach der Uni, dass ich da nicht ganz so happy war. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist dieser Food-Bereich doch was, wo ich mal reinschnuppern sollte. Und dann bin ich in ein Food-Startup gewechselt, zu einem Food-Startup. Und da habe ich auch damals meinen Mitgründer kennengelernt, Robin. Er hat dort ein Praktikum gemacht zu der Zeit. Und ja, wir haben da schon festgestellt, irgendwie wir interessieren uns beide sehr für das Thema Ernährung, Unternehmertum, aber waren eben ja gerade noch so in der Orientierungsphase, sage ich mal, und haben dann schon aber auch, nachdem wir uns dort kennengelernt haben, unsere eigenen Projekte Richtung Selbstständigkeit teilweise nebenberuflich, teilweise hauptberuflich umgesetzt. Danach, also ich habe mich zum Beispiel in einer kleinen Beratung selbstständig gemacht für New Work und Corporate Health, um einfach mal zu schauen, kann ich da selbst was auf die Beine stellen. Robin hatte dann auch nochmal im Rahmen des Masterstudiums zum Beispiel ein unternehmerisches Projekt und hat auch als Freelancer gearbeitet für nachhaltige Food Brands zum Beispiel und ist danach auch in ein Venture Builder gegangen. Und wir waren eben immer so im Austausch zu verschiedenen Projekten. Und ich bin dann 2019 in die Welt gereist, weil ich nochmal einfach ein bisschen Inspiration tanken wollte, aber weil das auch einfach so ein Traum war, der schon ganz lange auf meiner Liste stand. Und ich mir auch gedacht habe, okay, das wird schwierig, immer schwieriger wahrscheinlich umzusetzen in meinen 30ern. Und da war ich gerade 29, also war das Timing ganz gut. Und ja, dort hat sich dann alles so ein bisschen zusammengefügt. Ich habe viel ja, Zeit damit verbracht, einfach in die auch Kultur von anderen Ländern einzutauchen und dort Kochkurse zu machen oder auch Foodmärkte zu besuchen. Und dann war ich in den USA, in Kalifornien, und dort war dann das Besondere im Vergleich zu den anderen Ländern, dass da wirklich schon dieses Thema Foodtech so weit vorangeschritten war. Und ich da schon festgestellt habe, okay, es ist eigentlich viel mehr möglich als das, was man jetzt heute so im Supermarkt sieht. In Zukunft wird sich da ganz viel tun. Und wenn man sich auch die ganzen Zahlen anschaut, das Bevölkerungswachstum bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen, ja, die knappen Ressourcen, die wir auch aber immer weiter haben und dass wir auch an unsere Grenzen kommen von der Flächennutzung am Land, aber auch der Überfischung im Meer. Das sind alles so Punkte gewesen, die für mich ganz logisch dazu geführt haben, okay, diese Alternativen werden immer relevanter und durch die guten Technologien, die man hat, wird man dort auch in der Lage sein, damit dann ja, einfach was zu schaffen, was auch wirklich eine valide, effiziente Alternative ist zu dem herkömmlichen Lebensmittelsystem. Und da gab es eben schon viel im Bereich Fleisch. Habe ich zum Beispiel den Impossible Burger dann probiert, als ich dort war und dachte mir, wow, schon echt gut und habe mich auch mit Leuten dort unterhalten aus dem Silicon Valley, wo ich eine Zeit lang durchgereist bin und ja, Startups besucht habe, um besser zu verstehen, was ist da die Annäherungsweise, welche Technologien werden genutzt. Und dann war mir eigentlich klar, ja, okay, es muss irgendwie in Deutschland und in Europa auch das Thema eigentlich groß gemacht werden, weil das ist auch ein riesiger Wettbewerbsnachteil natürlich. Weil es ist perspektivisch so ein riesiger Markt und da habe ich auch ein bisschen mit Sorgen um Deutschland gemacht, ehrlicherweise, und um Europa, dass wir da einfach in eine Stellung der Abhängigkeit kommen. Und das hat mich dann noch mal mehr angetrieben, zu überlegen, welche Potenziale kann man denn noch heben. Und da ist mir vor allem aufgefallen, dass es eben im ganzen Bereich Fischalternativen noch überhaupt nichts gibt, vor allem in Europa. Also in den USA stand es noch ganz am Anfang. Und habe dann gesagt, okay, in den Bereich möchte ich rein und da was aufbauen. Und genau, habe dann angefangen mit Marktanalyse und Interviews mit ja, Gründern aus dem Bereich, um einfach mich da so ein bisschen zu educaten. Habe auch viel gelesen in der Zeit, Future Food Bücher etc. War ja dadurch, dass ich am Reisen war, einfach in der Lage, mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Und ich bin einfach erst mal 4 Monate noch weiter gereist, aber habe im Endeffekt den ganzen Tag von morgens bis abends nur zu diesen Themen gelesen und war so richtig besessen, dass ich teilweise, obwohl ich eigentlich frei hatte, um 6 Uhr morgens mir den Wecker gestellt habe und erst mal 3 Stunden irgendein Buch mal wieder durchgelesen habe, teilweise auch aus dem Studium für irgendwie Lebensmitteltechnologie, einfach um mehr zu verstehen, wie dieser ganze Bereich funktioniert.
Also es klang ja so, als wärt ihr jetzt schon ewig dabei, aber es ist ja erst die Gründung 2020 passiert, richtig?
Jahres tief in die Recherche einzusteigen, auch den Businessplan zu schreiben. Und das war aber alles noch sehr theoretisch. Und dann haben wir wirklich in 2020 mit der Prototypenentwicklung begonnen, zusammen mit der Technischen Universität München und einer Produktentwicklerin, die ganz am Anfang dabei kam und sind derzeit auf das Exist-Stipendium beworben und im Rahmen des Exist-Stipendiums kam dann noch eine weitere Expertin für Lebensmitteltechnologie hinzu. Und dann waren wir zu viert und hatten ein Jahr erstmal, um mit dem Exist-Stipendium, was eben eine Förderung ist, über 120.000 Euro vom Staat, zusammen mit der Technischen Universität München, Hochschule Weihenstephan, diesen Prototypen zu entwickeln und überhaupt das ganze Business überhaupt mal die Grundlagen aufzubauen. Ja.
Ja, krass, Wahnsinn. Und ich glaube, das erste Mal hatte ich mit dem Thema Kontakt, als ihr bei der Höhle der Löwen wart. Die Höhle der Löwen, eine Sendung auf Vox, die ich seit der ersten Stunde verfolge. Und da habe ich euch das erste Mal gesehen. War, glaube ich, auch erfolgreich. Ne? Ihr habt einen Deal bekommen, richtig?
Genau, wir haben einen Deal bekommen und es war wirklich spannend, weil wir sind da rein und haben gesagt, wir müssen nicht unbedingt mit dem Deal nach Hause gehen und hatten uns einige Szenarien zurechtgelegt. Aber du weißt nie, wer in der Jury sitzt und deine Szenarien hängen natürlich auch ein bisschen davon ab, wen du als Löwen gerne hättest. Und da war dann schon so eine kleine Überraschung, sage ich mal, die Konstellation und dann auch noch, wer unbedingt investieren wollte. Es waren nämlich zwei Löwenpaare sozusagen. Also Dagmar Wörl und Nico Rosberg haben sich zum Beispiel zusammengetan und die wollten sich auch nicht voneinander trennen. Also man hätte dann auch nicht sagen können, okay, nur der oder der. Und dann musste man den Doppelpack nehmen. Und das war natürlich auch für uns eine neue Situation. Und auch, dass Nico dabei ist, hat, muss man ehrlicherweise auch sagen, uns natürlich nochmal mehr getriggert, weil er als Nachhaltigkeitsbotschafter da einfach ja so ein super Fit abgegeben hat. Und so haben wir uns dann am Ende dreimal beraten, also immer wieder zurückgezogen und auch hart verhandelt, wie uns nachgesagt wurde. Und dann ja letzten Endes auch den Deal über 300.000 Euro dort abgeschlossen, aber dann auch noch einen größeren VC mit reingeholt für die erste Runde, die wir gemacht haben.
Ja, Respekt. Tolle Sendung. Ich habe es auch gesehen. Also war wirklich ein toller Pitch. Und wer das gesehen hat, weiß ja, was ihr direkt anbietet. Aber ich glaube, das allererste, was ihr auf den Markt gebracht habt, waren halt wirklich Shrimps.
Genau.
Genau, also einfach Ersatz, ja nicht aus dem normalen, also einfach wirklich einen klassischen Ersatz. Und das ist, fand ich, was komplett Neues, was Innovatives, habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, ihr seid auch da First Mover, richtig?
Genau, wir sind da First Mover. Wir sind überhaupt für das Thema First Mover gewesen. Also es gab jetzt schon das ein oder andere Unternehmen, was nebenbei das erste Fischprodukt mal lanciert hat, aber wir sind quasi die erste reine Brand gewesen für Fisch- und Meeresfrüchte, die sich darauf spezialisiert hat in dieser pflanzlichen Kategorie in Deutschland. Und genau die Garnele haben wir gewählt, weil dort gab es eben noch wenig Alternativen global. Also es ist wirklich was gewesen, obwohl es da riesige Problemstellungen gibt wie Beifang, Abholzung von Mangrovenwäldern, wo noch keiner irgendwie eine Lösung entwickelt hatte. Und das hat uns dann vor allem gereizt, weil das auch ein komplexes Produkt ist, diesen Markt noch anzugehen. Aber an sich ist zum Beispiel Thunfisch, was wir jetzt auch anbieten, der größte Markt und haben wir dann auch natürlich jetzt im Laufe der Zeit hinzugenommen. Aber das ist nochmal eine andere Technologie. Und wir haben die erste Technologie, den ersten Prozess, den wir nutzen, selbst entwickelt, zusammen mit der Technischen Universität. Und jetzt eben für Fischalternativen haben wir dann eine andere Technologie, einen neuen Prozess entwickelt und gewählt.
Ach, stark. Ja, stelle ich mir auch unheimlich komplex vor. Gerade so eine Garnele ist zwar klein, aber ist ja dann doch, ich sag mal, von der Struktur, von der Art und Weise und ich finde auch von der Zusammensetzung oder von der Substanz, wenn man drauf beißt, ja ein ganz anderes Erlebnis als jetzt, keine Ahnung, ja, also bei Fleisch an sich. Ne? Das ist schon, also Hut ab. Tatsächlich habt ihr ja doch, denke ich, einen ganz großen Markt vor euch. Wie schätzt du, wie groß ist das Volumen dafür?
Also die Zahlen weichen so ein bisschen ab, was die Prognosen zukünftig anbelangt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur auf die Garnele guckt, das sind 50.000 Tonnen, die da im Jahr konsumiert werden. Und man kann schon sagen, dass perspektivisch bis zu 2030 geht man davon aus, dass bis zu 20% sogar alternativ werden können davon. Also 10.000 Tonnen wäre dann schon ein ordentliches Volumen. Und da muss man eben gucken, wie entwickelt sich der Markt bis dahin, wie valide sind diese Prognosen. Aber wir denken, wenn die gut sind, dann ist alles möglich. Und das ist auch gerade so ein bisschen der Umbruch. Es gab, sage ich mal, plant-based oder vegan 1.0, wo irgendwie überhaupt mal die Leute froh waren, dass es Alternativen gibt. Und jetzt wird aber mehr drauf geschaut, wie gut ist der Geschmack wirklich, wie gut ist die Zutatenliste, wie gut sind die Nährwerte. Und darauf richten wir uns jetzt gerade auch aus. Also die Garnele war auch damals schon State of the Art, weil wir hatten Protein drin, wir hatten Omega-3-Fettsäuren drin. Es war auch geschmacklich schon gut, aber jetzt ist es wirklich so, dass der Thunfisch, den wir entwickelt haben, zum Beispiel, der besteht hauptsächlich aus Protein, 19 Gramm auf 100 Gramm, eben ein ähnliches Nährstoffprofil und ist auch geschmacklich und von der Textur kaum vom Original zu unterscheiden, auch optisch nicht. Und da sind wir schon wirklich so nah dran, dass man dann auch nicht mehr einen wirklichen Grund hat, ja, das tierische Original noch zu konsumieren, weil das Produkt einfach schon so gut ist und keinen Nachteil hat. Und da muss es auch hingehen.
Ja, absolut, genau. Es ist ja nichts schlimmer, als wenn man als Kunde versucht und dann merkt so, oh nee, das schmeckt ja überhaupt nicht. Und dann wird man es wahrscheinlich auch nicht wieder probieren. Und dann ist auch, ich sag mal, der ganze Hintergrund davon natürlich auch betroffen und das im negativen Sinne. Ja, cool. Und wenn jetzt aber einer ambitioniert, wir haben es bei Beyond Meat gesehen, wie ich finde, als ich das erste Mal probiert habe, ja, also Burger Patty, was aus Erbsenprotein ist, fand ich riesig hervorragend, also echt lecker und möchte ich eigentlich nichts anderes mehr haben. Wenn jetzt aber, und da hat man dann beobachtet, dass auch die Großen dann einsteigen in diesen Riesenmarkt, natürlich mit endlos viel Geld gefühlt, also im Vergleich für ein Startup, und da relativ schnell rankommen. Wo siehst du denn, ich sag mal, den unfairen Wettbewerbsvorteil? Außer jetzt, also klar, Form und so alles Geschmack, das ist natürlich immer ein Thema, das ist ganz klar, aber auch immer relativ und das könnten ja theoretisch auch andere schaffen. Wo würdest du sagen, habt ihr so weit die Nase vorn, dass der große Konkurrent vielleicht ja gar nicht so schnell hinterherkommt?
Ja, also was natürlich ein großer Vorteil ist, dass wir eben First Mover waren und auch schon zweimal im TV, auch mit ja, größeren Testimonials, wie Nico Rosberg zum Beispiel, zusammenarbeiten und deswegen diesen First Mover-Vorteil sehr schnell genutzt haben und mit Reichweite untermauert. Also wir liegen da schon über 5 Millionen Media-Kontakte, die wir
Wow,
jetzt
ja.
generiert haben. Das ist schon eine Menge für so eine kleine Budget, für die kurze Zeit. Und eben dadurch auch, dass wir so spezialisiert sind für die Kategorie, was die meisten großen Marken eben nicht machen. Also zum Beispiel jetzt Garden Gourmet macht ja die komplette Kategorie mit Fischalternativen, Fleischalternativen. Und wir sind eben die Experten nur für dieses Thema und haben da einfach ein höheres Vertrauen dann natürlich auch, dass wir die besten Produkte entwickeln und wir stehen auch dafür, dass es eine besonders gute Qualität ist. Wir produzieren ja in Deutschland und der Schweiz und versuchen auch die Rohstoffe hauptsächlich aus Europa zu ziehen. Und bei uns, ja, soll man einfach, wenn man sich jetzt entscheidet, die Entscheidung für Qualität treffen und auch wissen, dass man diese bei uns bekommt im Vergleich zu anderen, die einfach so viele Artikel bedienen, dass sie da gar nicht mithalten können. Und aber wie gesagt, auch das muss sich geschmacklich äußern, das muss sich von den Nährwerten äußern. Und genau darauf bauen wir, dass wir für diesen Bereich bekannt sind als die Qualitätsmarke mit innovativen, sehr guten Produkten, wo man keine Abstriche machen muss.
Ja, okay, das ist verständlich. Ihr beliefert mittlerweile ja nicht nur den Lebensmitteleinzelhandel, sondern ja auch, ich sag mal, im Food-Bereich seid ihr natürlich online sowieso verfügbar. Das ist ja meistens auch der schnellste und leichteste Weg. Ja, und sogar bis zur Gastronomie geht es hin, ja, richtig?
Wir haben sogar mit der Gastronomie angefangen, ja, also
Ah,
mit einem
okay.
veganen Restaurant in München. Dann sind wir in eine größere Restaurantkette gegangen und haben dort auch ja weiter das Produkt validiert, getestet, die Marke aufgebaut und dann sind wir in den Großhandel, auch noch andere Restaurants davon zu überzeugen, das auszuprobieren und dann wiederum dem Handel, dem Einzelhandel sagen zu können, hey, schaut mal, wir haben hier schon gute Traction, Nachfrage auf die Produkte. Die Marke ist schon etwas bekannter und wollt ihr das nicht auch mal testen? Zuerst im Online-Retail und dann im stationären Einzelhandel. Und das ist auch immer so unsere Go-to-Market-Strategie, weil es einfach natürlich hilft bei der Validierung der neuen Produkte, aber auch für die Verhandlungen, weil wir einfach schon sagen können, ja, wir haben hier einen gewissen Umschlag, eine gewisse Nachfrage.
Ja, sehr gerade bei Rewe oder Edeka, bei den ganzen Lebensmitteleinzelhandeln auch relativ schwierig, da genau diese Plätze zu bekommen. Ist ja doch relativ verknappt vom Angebot her. Und da seid ihr aber, ich glaube, bei Rewe, bei Edeka, seid ihr deutschlandweit schon da verfügbar oder ist das noch regional begrenzt?
Nee, das ist hauptsächlich in der Region Süd, wo wir ja auch herkommen. Und wir sind da schon vorsichtig, weil man muss es wirklich sehr gut erstmal verstehen, das ganze Segment, und auch testen, was funktioniert, also welches Produktkonzept, Preisstrategie, auch sich anschauen, welche haben eine bessere Drehung, welche schlechter. Also zum Beispiel jetzt urban ist natürlich dann immer etwas besser. Und da wollen wir noch mehr dazu lernen, bevor wir dann wirklich national skalieren, weil man kommt relativ leicht, sage ich mal, in den Einzelhandel und kriegt diese Listung, aber das Schwierige ist, sich zu halten, und deswegen gehen wir das mit Bedacht an.
Ja, sehr, sehr, sehr klug, finde ich gut. Wie kommt ihr jetzt aber an den Endverbraucher, also diejenigen, die euch nicht kennen? Ich meine, klar, ne, die gehen mal irgendwie an dem, also da vorbei und sehen, ah, okay, vegane Alternative oder ja, vegetarische Alternative, je nachdem, was es eben gerade so gibt. Und ja, wie schafft ihr es, noch mehr Kundenkontakte aufzubauen, dass ich sag mal, auch ihr mehr zugegriffen wird noch? Also gerade auch in den Rewe oder auch Edekas im Süden
Ja,
aktuell.
ja, ja. Also ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass wir im Onlinehandel vertreten sind. Wir haben auch einen eigenen Online-Shop, worüber man das Produkt als Bundle-Paket mal testen kann. Oder die Produkte jetzt, wir launchen, dann kann man auch die neuen Produkte darüber beziehen, nicht nur die Garnelen. Und jetzt sind wir zum Beispiel bei Velivery, wir sind bei Coco, wir sind bei Knusper. Und damit haben wir sogar schon nationale Verfügbarkeit bei Delivery und Knusper, weil man kann deutschlandweit und bei Coco sogar europaweit bestellen. Und das ist natürlich schon mal super, weil eben der Vorteil zum stationären Einzelhandel da natürlich ist, dass man nochmal ganz andere Kunden erreichen kann. Während viele bei uns immer nachfragen, hey, wann kommt ihr denn mal in den Norden oder nach Berlin oder so, ne? Und das einfach immer ein bisschen länger dauert. Und genau deswegen ist unser Plan da auch weiter zu wachsen und mehr Präsenz zu kriegen im Bereich Online und den Online-Shops, weil auch gerade unsere Zielgruppe gerne online auch einkauft und da etwas moderner ist. Und auf der anderen Seite, ja, sobald der Test jetzt, sage ich mal, positiv verlaufen ist im Einzelhandel, haben wir da auch Möglichkeiten mit Kooperationspartnern im Außendienst, da auch weiter zu wachsen und die Artikel durch diese Partner, die mit uns im Außendienst zusammenarbeiten, dann auch betreuen zu lassen und wirklich sicherzustellen, dass die gut platziert sind, dass wir auch Feedback bekommen von den Marktleitern in einzelnen Märkten, wie die Produkte angenommen werden, und da auch mehr mit Marketing dann reinzugehen. Also jetzt ist es natürlich so, wenn wir eine Branding-Kampagne machen, die theoretisch viele Leute erreicht, aber jetzt nicht von der Targetierung nur für eine Region möglich ist, dann ist es natürlich verschwendetes Budget, das mit einer Region momentan zu machen. Aber wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, zum Beispiel von der Follower-Base mit einem Influencer, der irgendwie eine halbe Million Follower hat, aber die sind deutschlandweit verteilt und du bist dann auch überall im Einzelhandel verfügbar, dann hast du natürlich gleich diesen Synergieeffekt, dass alle Leute erreicht werden. Und alles zahlt so ein bisschen mehr auf das Big Picture ein, was man da macht, während wir aktuell schon sehr genau immer gucken müssen, okay, ist es jetzt speziell für Bayern oder die Region Süd oder für den Online-Retail? Also da muss man noch ein bisschen spezifischer einfach das Marketing ausspielen, während wir in Zukunft da schon in mehr die Masse gehen wollen und das breiter aufsetzen.
Ja, okay, na klar, leicht verständlich. Jetzt seid ihr ja bei der Finanzierung bei Companistum, unserem Partner, und da seid ihr nicht mehr ganz so lange mit dabei. Deswegen, wer sich oder wer überzeugt ist, muss natürlich dann relativ schnell reagieren, um hier noch dabei zu sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine super spannende Geschichte, euch da auch zu verfolgen. Ihr sammelt ganze oder ihr benötigt 2,25 Millionen Euro. Das ist das Finanzierungsziel und damit gehe ich davon aus, werden die Neulaunchs, also neuen Produkte eingeführt und wahrscheinlich auch Marketing, oder?
Unter anderem, genau. Also eine Sache möchte ich vorweg sagen, wir haben das Ziel nochmal erhöht und wir haben schon unser eigentliches Ziel erreicht. Also die Kampagne läuft wirklich sehr gut, hat weit unsere Erwartungen übertroffen. Und ja, wir möchten einfach natürlich jetzt, solange sie noch läuft, allen die Möglichkeit geben, da auch noch zu investieren. Und es ist ja auch für uns cool, um noch einfach mehr Runway und Budget zu haben. Deswegen haben wir es weiter hochgesetzt. Und was wir damit hauptsächlich erreichen möchten, ist, wie du schon sagtest, einerseits jetzt wirklich zu skalieren nach der langen Phase der Produktvalidierung und vor allem auch die neuen Produkte, die wir jetzt haben, den Thunfisch, die panierten Shrimps, bald auch den Lachs, in den Markt einzuführen. Also wir sind schon im Großhandel verfügbar, aber ja, dort eher noch im kleineren Rahmen, und wir möchten da wirklich jetzt skalieren und auch die Produkte in den Einzelhandel bringen. Und da liegt einfach enorm viel Potenzial für uns, weil jetzt in dem Moment, wo wir diese Produkte noch mit launchen, nimmt man uns wirklich als gesamte Brand für diesen Bereich wahr, weil wir die Produktpalette widerspiegeln können. Vorher waren es ja nur die Shrimps, und jetzt kommt wirklich jeder auf seine Kosten, weil ja alles ist abgedeckt, oder die wichtigsten Produkte in dem Bereich. Und wie ich schon gesagt hatte, im Retail ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir dort wachsen. Das ist der größte Wachstumshebel, den wir haben momentan im Vertrieb. Und ja, da kann man sich vorstellen, mit so vielen Märkten, die wir noch nicht besetzt haben, was da noch möglich ist in Zukunft, wenn wir jetzt gerade mal in einer Region aktiv sind und dort nicht mal in allen Märkten. Also das ist sehr wichtig, dass wir da jetzt reingehen und die Verfügbarkeit schaffen. Und dann hatte ich ja auch erwähnt, das Thema Innovation und Qualität ist uns sehr wichtig. Und das ist auch was, was wir damit finanzieren. Wir haben jetzt eine Förderung bekommen über 525.000 Euro für ein Forschungsprojekt, um Fischfilets zu produzieren, also Weißfisch und Lachsfilet mit einer neuen Technologie oder Kombinationstechnologie, und arbeiten dort mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Und ja, die Stelle ist natürlich zum Teil durch das Stipendium dann finanziert von der Projektmanagerin, aber auch die Rohstofftests, die dort getätigt werden müssen, und auch weiteres Personal muss dann zusätzlich finanziert werden. Und dazu dient eben auch jetzt die Finanzierungsrunde, dass wir da die bestehenden Produkte noch weiter verbessern und neue Technologien jetzt eben erforschen und darin arbeiten, um im nächsten Jahr dann nochmal bessere Produkte und neue Produkte launchen zu können.
Ja, ich finde den Plan mega. Also allgemein, das ist super. Ich freue mich auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich euch probieren kann, weil in Leipzig sitzen wir. Da ist das noch nicht ganz so einfach und ich gehe auch nicht so ehrlich gesagt nicht so oft einkaufen. Das muss ich beauftragen zu Hause. kannst du was zu unseren oder nee, zu euren Umsätzen sagen? Also ist da zahlentechnisch was für die Community drin, um die schon mal um ein bisschen einzuschätzen? Also klar, man kann die Präsentation ansehen, wenn man angemeldet ist. Das vielleicht schon mal so als kleiner Hinweis an die Community. Ja, kannst du uns dazu was sagen?
Ja, genau. Also wir sind 2021 mit den ersten Restaurants gestartet, Ende des Jahres. Da haben wir gute 80.000 Euro Umsatz erzielt. Dann im letzten Jahr sind wir gewachsen auf 300.000 Euro. Da hatten wir nochmal eine kleine Pause, sage ich mal, in Q1 und haben Produktionstests durchgeführt. Also gilt das eigentlich nur als Dreivierteljahr, wo wir diese 300.000 Euro erzielt haben. Und in diesem Jahr haben wir uns das ambitionierte Ziel von 1 Million gesetzt, knapp 1 Million. Und genau, da sind wir für das erste Halbjahr fast on track. Und die eigentliche Herausforderung wird jetzt im zweiten Halbjahr, die Ziele zu treffen, weil wir dort auch nochmal einen höheren Umsatzsprung ja, eingeplant haben. Und von daher sind wir da auf jeden Fall zufrieden und denken auch jetzt mit der Finanzierung und den neuen Produkten ist da eben einiges möglich in Zukunft.
Ja, wann denkst du, sind etwa ja, Profite zu erwarten, also gewinnseitig?
Wir gehen davon aus, dass Ende 2024 das erste Mal der Break-Even kommt.
Okay, cool. Respekt. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein schwerer Weg, das dann auch so umzumünzen, gerade bei der Markteroberung. Da ist ja dann doch auch mal relativ viel ja, zu benötigen. In 5,5 Jahren habt ihr einen Exit angegeben bei Companisto. Also, das ist natürlich immer relativ ja, abhängig von sämtlichen komplexen Strukturen und Situationen am Markt. Wie würde für dich der perfekte Exit aussehen? Unsere
Das
Lieblingsfrage.
ist wirklich eine tricky Frage. Also ich sage dir mal eher grundsätzlich, was uns wichtig ist oder worauf wir achten. Also warum haben wir diese Marke ins Leben gerufen, oder das Projekt Happy Ocean Foods? Das, für uns ist es was, wir möchten wirklich einen Unterschied machen und einen signifikanten Beitrag zu dieser Problemlösung schaffen, die Überfischung zurückzudrehen, also mindestens mal zu stoppen, aber besser zurückzudrehen. Und das erreichen wir wirklich nur, wenn wir größere Marktanteile kriegen und auch in den ersten Positionen sind in Deutschland und Europa. Und von daher denken wir, wenn es zu einem Exit kommt, brauchen wir einen Partner, der auch in der Lage ist, diese Vision weiter mit uns voranzutreiben und einfach noch mehr Expertise und Power hat, vor allem im Vertrieb, als wir und entsprechende Vertriebsstrukturen auch, um mit einem Mal die Produkte zum Beispiel noch in anderen Regionen, anderen Ländern, anderen Ketten zu platzieren. Vielleicht auch, wo es beim Produktportfolio Synergieeffekte gibt. Also wenn es jetzt beispielsweise jemand ist, der Tiefkühlprodukte machen würde und Fertiggerichte, dass wir da unsere Produkte direkt reinbekommen und damit erschließen wir dann eine neue Kategorie. Und wo man ja auch einfach ähnliche Werte hat und sagt, wir wollen immer eine gewisse Qualität haben, wir wollen auch nach und nach noch die Emissionen und den Fußabdruck, den wir mit den Produkten und dem Unternehmen haben, reduzieren. Und ja, da wirklich einen Partner zu finden, der mit uns in der Lage ist, das noch weiter voranzutreiben und wirklich was Großes dann zu schaffen. Mit uns auch noch an Bord. Also wir sind ja schon eingestiegen, um das langfristig zu machen und jetzt nicht aus dem Gedanken daraus irgendwie möglichst viel Profit in kurzer Zeit zu machen. Also wir sind da schon committed. Und deswegen wäre es für uns schön, wenn wir noch in der Position strategisch dann natürlich mitwirken an dem Ganzen, aber ganz andere Möglichkeiten haben und nochmal ganz anderen Impact. Genau, von daher, das wäre ein mögliches Szenario, wie wir uns das ganz gut vorstellen können, warum man das machen sollte und wo es auch dann Sinn macht.
Ist ein Börsengang auch denkbar?
Das ist für uns eher nicht angedacht. Nee.
Okay, ja, nee, ist auch, ich finde es mal spannend, weil es sind ja, ich glaube, es sind alles legitime und ich sag mal auch, gute, wichtige Gedanken und du hast ja recht, dass die Mission natürlich auch extrem wichtig ist und das soll es am besten die ganze Welt natürlich nutzen können. Wenn es nicht klappen sollte, woran hätte es gelegen? Also die Risiken gibt es ja immer, das ist, wer nicht Unternehmer ist, der hat und die Risiken nicht kennt, der ist natürlich auch mal schwierig. Deswegen jetzt eigentlich relativ neu bei uns die Frage, weil es auch wichtig ist, mal zu sagen, okay, wenn es nicht klappen sollte, woran könnte es am ehesten liegen?
Ja, also ich würde denken, am ehesten würde es an der Kundenakzeptanz liegen, weil es schon so ist, dass der Markt einfach nach wie vor sehr erklärungsbedürftig ist. Und ja, da hat man als Startup natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, diese Aufklärung zu leisten und ist da auch schon ein bisschen angewiesen auf die makroökonomischen Entwicklungen. Groß wird es auch von Big Playern gepusht, das Thema. Wie gut wird aber auch allgemein die Kategorie performen und auch von der Qualität sein, weil das hat Abstrahleffekte. Wenn jetzt jemand nicht unser Produkt probiert, aber ein anderes und das schmeckt nicht, dann wird trotzdem nicht zu uns gegriffen in Zukunft, weil das einfach über einen Kamm geschoren wird, dass die Produkte in der Kategorie nicht gut sind und dass der Markt noch nicht so weit ist zum Beispiel. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass jetzt alle aus dem Bereich ihre Qualität verbessern und ihren Anspruch und auch an der Wahrnehmung mitarbeiten. Also ich muss auch ehrlich sagen, immer das von im VC nach der auf die Technologie so stark geschaut wird, das verstehe ich, weil man muss ja irgendeine Art von Schutz und IP aufbauen, dass man nicht so leicht angreifbar oder kopierbar ist. Aber man sollte dann auch schon gucken, was ist für den Markt und für das Startup jetzt etwas, was noch wichtig ist, weil es einfach den Erfolg auch beeinflusst. Und da bin ich der Meinung, das Thema Kommunikation und Marketing ist etwas unterrepräsentiert und unterschätzt, weil es gibt da einfach noch super viel Aufklärungsbedarf. Also es gab jetzt auch im letzten Jahr zum Beispiel einfach vor allem bei den US-Medien bestimmte Schlagzeilen, ja, ist Plant-Based jetzt irgendwie auf dem Rückgang und die Produkte sind schlecht oder sonst was, ja. Das ist einfach nicht der Fall, aber es ist super leicht, vor allem jetzt natürlich für Gegenspieler aus dem Bereich Fleisch und Fisch, da solche Fake News in Anführungszeichen zu verbreiten, weil die Lobby einfach deutlich größer ist und auch ja, über den Zeitraum, was die aufgebaut haben an Netzwerk, an Power, nicht so leicht jetzt natürlich zu konkern ist von neuen Wettbewerbern. Und da muss man extrem drauf achten, dass die Fakten und die Wahrnehmung da einfach stimmen. Und das ist für mich gerade eine Umbruchphase, wo jetzt sich schon auch entscheiden wird, ja, wie viel Potenzial und Wachstum wird dann in den nächsten Jahren möglich sein, weil die Produkte müssen jetzt einfach gut sein und die müssen gut kommuniziert werden. Und dann sehe ich da einfach enormes Potenzial, eine enorme Chance. Aber wie gesagt, wenn das nicht so kommt, auch ein größeres Risiko, auf das wir nur bedingt Einfluss haben.
Ja, klar, absolut nachvollziehbar, aber ich glaube, gerade auch das vegane Thema gerade beim Fleischersatz, ist es ja zum Glück so geworden, dass man zwar sehr viele Vorurteile hört, aber dann doch, ich sag mal, zum Glück die Umsätze in den Bereichen steigen, auch wenn der Wettbewerb natürlich auch steigt. Das zeigt es ja eindeutig, dass es ja zumindest gutes Wachstum gibt. Also die Vorzeichen stehen zumindest positiv, weil ja auch die
Ja.
jüngere Generation offen für mehreres ist. Und klar, dass jetzt die Oma zu überzeugen, wird dann wahrscheinlich wieder schwierig. Beziehungsweise, wenn sie es probiert hat, wird sie es gar nicht merken, dass es nicht das Original ist.
Was ich
Klassiker.
dann noch ergänzen will, das ist auch noch wichtig zu verstehen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie lange ist das Thema, wird das wirklich schon fokussiert von allen Beteiligten in der Wertschöpfungskette, ist das wirklich noch sehr jung. Also klar, den ersten Burger gab es schon vor Jahren, aber so der eigentliche Hype und der Fokus der Industrie und der Branche ist, würde ich mal sagen, erst so 2017, 18 so wirklich gekommen und da gewesen. Und wir versuchen da ja wirklich einen ganz neuen Markt aufzubauen und auch ganz neue Technologien und Produkte. Und man muss sich im Klaren sein, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann und nicht in so einem kurzen Zeitintervall. Also das ist ja wirklich jetzt, um so eine Industrie umzukrempeln, ein sehr kurzer Zeitraum von jetzt 5, 6 Jahren aktuell. Und wenn man das mal begreift und sich vorstellt, okay, was ist dann erst in 10 Jahren möglich, dann versteht man, dass es einfach noch etwas mehr Zeit braucht, als man vielleicht aktuell dem Thema geben will oder Verständnis dafür hat, obwohl es eigentlich ganz logisch und nachvollziehbar ist. Ich meine, war ja auch bei der Elektromobilität zum Beispiel der Fall und auch nicht anders.
Genau, es braucht alles seine Zeit und ist natürlich nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ja, ich glaube 2018, 17, der Beyond Meat Börsengang, das war so für uns das erste Mal der Kontakt, zu sagen, oh krass, Riesenmarkt, schöne Idee und ja, mal schauen, was draus wird. Und tatsächlich, na klar, es ist wie bei allen Themen, das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. In Deutschland haben wir Fachkräftemangel. Du hast die Gelegenheit, falls uns einer zuhört, der hier vielleicht noch einen Job sucht, sagt, oh, das ist eigentlich eine coole Mission, da möchte ich teilhaben, braucht ihr jemand?
Ja, das ist super, das Timing, dass du es gerade fragst. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade die Finanzierung am Laufen und werden die jetzt auch abschließen. Und dementsprechend schaffen wir auch neue Stellen, um Wachstumspotenziale zu heben, weil das Team ist einfach noch recht klein im Vergleich zu den Möglichkeiten und Projekten, die wir jetzt gerade haben. Und vor allem im Bereich Vertrieb suchen wir jetzt gerade Verstärkung, also ganz speziell im B2B, einen Sales- und Account Manager zum Beispiel, perspektivisch jetzt auch im Retail. Senior Retail Manager. Das sind zwei sehr wichtige Positionen, die auch jetzt bald ausgeschrieben werden. Also an der Stelle auch der Hinweis, wir haben noch nicht alles auf der Website, aber das folgt jetzt tatsächlich im Laufe der Woche, werden wir die posten, die Stellen. Und auch für alle, die studieren, ja, haben wir diverse Möglichkeiten für Werkstudentenpositionen, oder auch Praktika. Also im Bereich Founders Associate zum Beispiel, Gründerpraktikum, da kann man direkt mit uns zusammenarbeiten und genau uns da ein bisschen unter die Arme greifen bei kleineren Projekten, auf täglicher Basis, viel auch im Operativen. Oder wir suchen auch jemanden im Bereich Grafikdesign, Marketing als Werkstudent oder Werkstudentin. Ja, das sind eigentlich gerade die Möglichkeiten, die wir so als wichtigstes erachten und benötigen, aber im Laufe der Zeit werden auch noch weitere Stellen hinzukommen.
Cool. Ja, also vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst hier zum Interview. Wir werden ja hoffen und Daumen drücken, dass die Mission so aufgeht, dass eure Ziele natürlich auch, eure Mission so funktioniert. Und ich bin da ehrlich gesagt sehr guter Dinge. Dir gehören die letzten Worte in diesem Interview.
Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung, Marcel. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Ich fand auch die Fragen sehr gut. Ich denke, es war super aufschlussreich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und sonst kann ich nur sagen, probiert unbedingt mal unsere Produkte. Man sollte sich davon mal überzeugen, was schon möglich ist. Vor allem jetzt auch unseren Thunfisch, der gerade gelauncht wird. Und sonst schaut natürlich bei Companisto vorbei. Und da findet ihr nochmal weitere Facts und alle Details zu unserer Kampagne. Und dann würden wir uns freuen, euch an Bord begrüßen zu dürfen und Teil der Community zu werden von Happy Ocean Foods.
Perfekt, wunderbar. Dann danke dir, lieber Julian. Und ja, vielleicht sieht man sich nochmal in einer weiteren Finanzierungsrunde und dann können wir nochmal ein Update ziehen.
Sehr gerne. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's. Der liebe Julian hat unsere Fragen, wie ich finde, alle sehr gut beantworten können. Und wenn ihr die Chance noch nutzen wollt, dann noch direkt rein in die Shownotes anmelden bei Companisto und investieren. Beziehungsweise wer schon angemeldet ist, der kann natürlich hier direkt investieren. Ab 250 Euro geht das bei Companisto. Der Prozess ist sehr, sehr schnell. Ihr habt Zugriff auf alle möglichen Informationen, wie ihr das von der Börse auch kennt, weil da natürlich auch eine gewisse Offenlegenheitspflicht an die Investoren da ist. Ihr könnt damit abstimmen, mit dabei sein bei dem Aufbau und bei dem Fortschreiten des Unternehmens. Nutzt die Chance und diversifiziert euer Depot. Alles Weitere findet ihr natürlich auch in den Shownotes und dann bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und dann gibt es auch schon bald das nächste Interview. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.